euch Freude an Gottes Wort zu machen oder rüberzubringen oder ein bisschen zu wecken. Und weil ich das Gefühl habe, dass ich das definitiv nicht kann, möchte ich zum Anfang wirklich auch gut beten. Weil ich glaube, dass Freude an Gottes Wort, das können wir nicht einfach machen von uns selber, sondern es muss auch Gott uns schenken, dass wir uns mit ihm abgeben. Und wegen dem würde ich gerne jetzt so die Predigt eigentlich wie immer auch mit einem Gebet starten. Vater im Himmel, merci vielmals für dein Wort, das du uns gegeben hast, dass du uns nicht irgendwo lässt sein, sondern dass wir eine Bedienungsanleitung für unser Leben bekommen, dass du uns dein Wort gegeben hast, wo wir drinnen lesen und forschen und mehr über dich erfahren und sehen, wie du mit den Leuten unterwegs warst. Und Herr, möchte ich bitte, jetzt gerade für den heutigen Morgen, für die Predigt, dass du hilfst, wirklich, dass das, was dran ist, zu sagen, aber dass du gut hilfst, zuzuhören, aufmerksam zu sein und wirklich auch, dass wir mehr von dir erfahren dürfen, auch heute Morgen, Herr. Amen. Ich möchte heute Morgen ein bisschen über die Freude an Gottes Wort reden, die Freude an der Bibel. Aber es ist auch ein bisschen so, ja, wenn man doch vielleicht auch fragt, so wie jetzt wir, können wir sagen, wir fragen, wie überkommen wir denn Freude an Gottes Wort, dann müssen wir vielleicht auch ein bisschen wissen, was ist es denn überhaupt, wenn wir uns darüber freuen oder was macht denn das mit uns? Und ich meine hier nicht so im Sinn von, wie viele Bücher hat die Bibel und wie viele Verse und welches ist das längste Kapitel oder das kürzeste. Es sind alles auch gute Sachen, aber es sind mehr Fakten. Mit dem haben wir ja nicht unbedingt etwas wirklich Freude gewonnen dran, sondern vielleicht mehr, eben der Michael hat schon vorgelesen, Psalm 119, vielleicht wenn wir jetzt sagen, jetzt lesen wir alle zusammen den, lesen, dann weiss nicht, ob gut so Freude vorkommt. Es ist recht ein langer Psalm, sondern viel mehr Frage, was ist denn das? Also die richtige Frage, wenn wir stellen. Für das habe ich euch eine Geschichte mitgebracht, wo ich heute Morgen der Erik noch ein bisschen gestresst habe damit. Und ich habe lange überlegt, wie kann ich den Einstieg irgendwie so gestalten, dass es spannend ist, dass irgendwie das ein bisschen überkommt. Und das ist mir erst heute Morgen wirklich im Gebet, wo wir sind fertig sind, 5:30, ist mir eine Geschichte in Sinn gekommen, was aus meiner Sicht ein bisschen ja, zeigt, was es mit dem auf sich hat. Und für das hat er eben ein Bild noch suchen müssen. Das ist leider nicht die beste Qualität, weil es wirklich gut frisch aus dem Internet ist, kann man sagen. Das hier, das ist Delhi. Das ist das Zentrum von Delhi. Eine Millionenstadt in Indien. Also Delhi hat mindestens 2-mal so viele Einwohner wie die Schweiz. Wenn nicht sogar mehr. Das hier ist der Connaught Place. Das ist so von den Briten, die sie gestaltet haben, die sie gemacht haben, oder, wo sie Kolonialherren waren. Das ist ein Ort. Und hier ist der Bahnhof hier oben. Und ich habe, als ich das zweite Mal zu Indien war, hier mein Hotel gehabt. Und ich war dann noch nie in Delhi, aber ich habe gehört, hey, Delhi, wenn du nicht so viel Zeit hast, aber der Connaught Place, dort musst du hergehen. Das ist ein cooler Ort, das ist architektonisch schön, dort hat so Zeug zum Essen, wo wir uns gewandert sind, also so wie KFC, Subway, McDonald's und so. Und dann habe ich gefunden, ja, ich habe nicht so viel Zeit, ich bin abends in der Stadt drin und ich möchte eigentlich mal wieder etwas essen, wo mein Magen vielleicht ein bisschen verdreht und nicht so scharf ist. Und dann habe ich gefunden, gut, ich möchte hierher gehen. Und mir hat das Gefühl, das ist eigentlich nicht so eine schwere Aufgabe. Weil ich habe gewusst, ich bin hier oben und muss irgendwie hier runter. Und gleich, als ich nicht dort war, habe ich nicht gewusst, aus dem Hotel raus, in welche Richtung muss ich jetzt. Also habe ich die Leute angefangen fragen. Ich habe die Leute fragen, excuse me, also mit meinem schlechten Englisch, es macht nichts, ich auch nicht so Englisch, where is the Connaught Place? Und die Leute haben mich angeschaut und ich habe gedacht, hey, das ist doch einer der berühmtesten Orte in Indien oder in Delhi zumindest. Dort hat es mitten drin eine der grössten Flaggen der Welt. Die ist riesig, also das sollte man doch finden, das sollte doch die Leute kennen. Dann habe ich zuerst mal halt, gefunden, okay, die, die ich gefragt habe, sie so Rikscha-Fahrer waren, mit dem Velo-Rikscha. Ja, die können auch nicht so gut Englisch, die haben mich echt nicht verstanden. Dann habe ich andere Leute angefragt und gefragt, wo ist der Connaught Place? Ich habe, die haben das zum Teil nicht gewusst, zum Teil haben sie mich gesagt, in irgendeine Richtung. Und dann bin ich halt angelaufen. Ich bin angelaufen und dann hat mich, zum Teil haben mich Leute angefragt, wo ich dann her möchte. Und dann gesagt, ja, zum Connaught Place, dort der berühmte Platz. Und dann haben sie gesagt, ja, laufst du echt mal ein bisschen weiter. bin ich etwas weitergelaufen. Und dann, ja, ich habe mich zum Teil wieder Leute angesprochen. Es war dann nicht so sympathisch, weil mehr Leute von sich aus ansprechen, weil ich nicht wusste, ja, ich bin ein bisschen weiss, vielleicht sehe ich noch das Geld, was ist denn das so? Und dann bin ich weitergelaufen und schlussendlich war ich so genervt, wirklich genervt. Und habe gefunden, jetzt wollte ich noch mal etwas essen. Es war im Sommer, Monsunzeit, also typisch, mein T-Shirt war durchgeschwitzt. Wirklich, für mich war es nicht mehr schön. Ich wollte eigentlich doch noch mal zu dem schönen Platz, wo ich gehört habe, wo es einfach schön ist. Und dann bin ich irgendwo gelaufen, und irgendwo habe ich gesehen, okay, hat es einen McDonald's. Bin ich halt dort rein, in McDonald's, bin der gewesen, abgehockt. Oder ja, zuerst bestellen. Dann, ja, und einfach mit dem nassen T-Shirt da drin gsi. Und schlussendlich bin ich zurück von dort ins Hotel. Am nächsten Tag, morgen früh, bin ich zurück am Flughafen, dann zurück in die Schweiz geflogen und habe den Conniff Place einfach nicht gefunden. Ich habe immer wieder gefragt, die Leute haben mich nicht verstanden. Als ich 2 Jahre später dann, mit einer Gruppe, wir waren 5. hoch in Indien, da haben wir ein bisschen an einem anderen Ort in Delhi gewohnt, da sind wir dann eine Velotour gemacht, morgen, sind wir mit dem Velo gefahren, sie sind die ganze Stadt rumgefahren und dann hat es eben geheissen, zum Conniff Place geht man dort hin. Ich fand, yes, jetzt sehe ich den endlich. Sie sind mit dem Velo dorthin gefahren, dann war ich da gewesen, und was habe ich gemerkt? Über 2 Jahre vorher war ich genau an diesem Ort. Der McDonald's, wo ich war, all das, wo ich war, da war ich eigentlich schon. Aber die Leute haben mich nicht verstanden. Ich habe Conniff Place gesagt und die Leute haben mich nicht verstanden, weil entweder sagen sie Conniff Place oder ganz einfach CP. Wenn ich gefragt wo ist der CP, hätten alle Leute gewusst, wo ich her will. Ich habe nicht die richtige Frage gestellt. Ich habe nicht gewusst, nach was ich soll fragen. Und das möchte ich eben heute Morgen predigen, dass wir vielleicht überlegen, hey, nach was fragen wir denn? Was ist es denn überhaupt? Die Bibel, Gottes Wort. Dass wir vielleicht auch die richtige Frage stellen und nicht das Gefühl haben, irgendwie, es bringt mir doch gar nichts, es hilft gar nichts und irgendwie, es ist nicht so richtig und nicht die Freude nicht mehr haben, genervt sein, aber eigentlich die ganze Zeit hat die Bibel schon dabei. Und für das möchte ich gerne eine Geschichte nicht eine Geschichte erzählen, sondern eine Bibelstelle. Lesen aus dem Hebräer 4, Vers 12. Du darfst gerne noch, sonst vielleicht daheim, ist auch die Hauskreispredigt. Dort ist dann der ganze Abschnitt von 1 bis 16. Aber wir werden jetzt einfach zusammen Vers 12 lesen. Du darfst du gerne mitlesen. Wie hier steht, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes, dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. In dem Kapitel, wo vorher auch geschrieben ist, schreibt er, wo der Hebräerbrief schreibt, dass Israel hat eigentlich die ganze Zeit hat Israel Ruhe gesucht. Israel hat Ruhe gesucht, hat wohl zur Ruhe kommen, aber sie haben es nicht gefunden. Was Josua hat ins verheißene Land geführt, sie sind dort angekommen, aber auch dort haben sie die Ruhe nicht gefunden. Sie haben die Ruhe nicht gefunden. Ja, vorher steht in Vers 10 und 11, steht, wer zu dieser Ruhe gefunden hat, eine Ruhe, die wir bei Gott haben können, zu dem, wo eigentlich Israel hätte wollen gehen, wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von aller seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am 7. Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Darum lasst uns alles daran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Unsere Vorfahren sind uns darin ein warnendes Beispiel. Und dann kommt eben unser Vers. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Also wenn wir fragen, was ist Gottes Wort, dann finde ich, dass eben der Vers uns das eigentlich sehr gut auch zeigt. Was ist Gottes Wort? Und wir wollen ein paar Gedanken machen zu dem, was hier beschrieben ist über Gottes Wort, was es ist. Eben Israel hat es gesucht, hat die Ruhe gesucht, es nicht gefunden. Aber wir sollen gleichzeitig eigentlich auch, sagt der Hebräerbrief hier, wir sollen suchen, wir sollen, ja, sofern es an uns liegt, im Vers 11 sollen wir wirklich alles dran setzen, um zu dieser Ruhe zu kommen, die Gott uns verheißen hat. Und da hilft uns eben Gottes Wort dabei. Wir sollen uns an Gottes Wort halten, weil es ist voller Leben und voller Kraft. Voller Leben und voller Kraft. Und Gottes Wort ist ja viel mehr als eigentlich nur die Bibel. Gottes Wort ist mehr als nur Buchstaben, die irgendwo aufgeschrieben sind. Sondern wir sehen es ganz am Anfang, wo Gott die Welt geschafft. Durch was? Durch sein Wort. Gott spricht, es passiert etwas. Gott spricht, es passiert wieder etwas. Und hier spielt es nicht einmal so eine Rolle, ob jetzt du davon ausgehst, dass irgendwie Gott die Evolution irgendwie auch noch gebraucht hätte, oder ob du von einer 6-Tage-Schöpfung ausgehst, so wie ich das mache, sondern der entscheidende Punkt ist für mich, und das ist das Mindeste, was ich möchte festhalten, dass Gott geredet hat und er ist entstanden. Das ist das Entscheidende. Über alles andere können wir gerne noch diskutieren, vielleicht auch bei einem Kaffee oder so. Ich kann dir auch erzählen, wieso ich davon ausgehe, dass es 6 Tage waren und nicht viel länger. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, Gott redet. Und es entsteht. Gottes Wort hat Kraft, es passiert etwas. Also es ist Leben, das eben daraus rauskommt. Es schafft Leben. Und an anderen Orten sehen wir das. Und so glaube ich, dass eben die Bibel als Gottes Wort hat, wie das nicht unbedingt. In dem Sinn, dass etwas entsteht, wenn wir es nochmal als Buch anschauen oder wenn wir es irgendwo in einem Regal drin haben, dann kann es die Kraft nicht entfalten. Und spannend ist auch, ja, es hat Kraft. Aber was denn für eine Kraft? Wenn wir fragen, was hat die Bibel? Was bringt es mir denn, wenn ich Gottes Wort lese und unterwegs bin? Und hier ist spannend, im Griechischen steht hier das Wort für Kraft Energes. Und vielleicht tönt es bei euch ein bisschen an mit dem Wort Energie. Energie, wir brauchen Energie, zumindest einmal alle, die ein Handy haben, in der Nacht, die ihr Handy anschliessen, zumindest dort sind wir darauf angewiesen, dass wir Energie haben. Oder auch an anderen Orten, so viele Sachen laufen nicht ohne Energie. Aber hier ist es spannend, dass es eigentlich ein medizinischer Ausdruck ist. Dass Energes meint, wirksam sein in Bezug auf einen Arzt oder ein Medikament. So könnte man auch fragen, ja, begeben wir uns denn vielleicht bei Gottes Wort, in Behandlung. Und hoffen, hier drin vielleicht etwas zu finden, was uns hilft, in schwierigen Zeiten, wenn es uns nicht gut geht. Und gehen wir davon aus, dass es vielleicht eben auch Kraft haben kann, dass es wirksam sein kann. Sagt Gottes Wort eben Leben und Kraft. Es hilft uns. Und die Kraft von Gott, seinem Wort, zeigt sich ja häufig auch ein bisschen, oder allgemein durch gewisse Vergleiche, zeigt sich am besten, wenn man das Negative nimmt. Also ich glaube, es ist schwierig, bei uns in der Schweiz die Kraft der Bibel zu veranschaulichen. Ich glaube, es trifft es besser, wenn wir in Länder schauen, wo die Bibel verboten ist. Habt ihr gewusst, dass es Länder gibt auf dieser Welt, zum Beispiel Nordkorea, wenn ihr dort eine Bibel habt, kann es sein, dass sie mit dem Tod bestraft werden. Und ich glaube, im Ostblock war es auch sehr so, dass die Bibeln geschmuggelt wurden. Auf den Malediven zum Beispiel, ein beliebtes Ferienziel von uns Schweizer, dort ist es verboten, die Bibel reinzunehmen. Und wir vielleicht würden jetzt sagen, ja, wieso? Das bringt ja eh nichts, weil wir daheim, wir haben es gehört, auch nicht so böse, aber wir haben so viele Bibeln daheim. Ich glaube, in der Schweiz hat auch fast jeder Haushalt eine Bibel. Aber es ist ja keine Gefahr. Es passiert nichts. Wieso? Weil es irgendwo in einem Büchergestell steht. Und wenn es gelesen wird, dann ist es vielleicht ein Geschichtsbuch, aber weil wir nicht glauben, dass es eben auch Kraft hat. Und an anderen Orten, dort hat es Kraft. Dort bewirkt es etwas. Ich habe eine Geschichte gehört. Ein Pastor von den USA hat ihm mal erzählt, er war in China, um unterrichten, und hat dort über die Bibel geredet. Und die Leute, die waren dort, etwa 15, 20 Leiter, sind zusammengekommen und sie hatten Bibeln und haben die verteilt, aber es haben nicht alle Leute eine Bibel bekommen. Und dann haben sie irgendwie einen Vers lesen, etwas lesen, und dann hat er gesehen, der Mann, der predigt hat, hey, irgendwie eine Frau hat die Bibel, die sie hatte, jemandem anderem gegeben. Dann hat er gefragt, hey, wieso hast du die Bibel weitergegeben? Weil es hat ausgesehen, als hätte sie wirklich einfach mitgelesen, das auswendig zitiert. Und dann hat sie eben wirklich gesagt, hey, ja, ich habe das Kapitel auswendig. Und dann so, ja, okay, dann nur das Kapitel. Dann hat sie gesagt, nein, ich habe sehr viele Kapitel von der Bibel auswendig. Dann hat sie dann verwundert, wieso das so ist. Dann hat sie gesagt, weißt du, bei uns, wenn man gläubig ist, kann es sein, oder sehr wahrscheinlich kommt man ins Gefängnis. Viele von uns Christen, Leiter, waren im Gefängnis. Und dort hast du Zeit, zum Bibel auswendig zu lernen. Es ist so, dass wenn Besuch kommt, bringen die immer so kleine Zettel mit. Vielleicht eine Seite oder so, die sie abgeschrieben haben von der Bibel. Und dann, weil das ja verboten ist, tun sie das reinschmuggeln. Und sie tun das dann im Gefängnis so schnell wie möglich auswendig lernen. Weil wenn sie ertappt werden damit, geht es noch schlechter als vorher. Also die Leute die Bibel auswendig lernen aus dem einzigen Grund. Das hier kann jeder nehmen. Aber wenn es hier oben drin ist, kann es niemand mehr nehmen. Ich sage jetzt nicht, dass wir anfangen müssen, die Bibel auswendig lernen, aber vielleicht verdeutlicht es uns, was für ein Privileg das ist, dass wir die Bibel lesen können. Ich glaube, es verdeutlicht aber auch, dass es Leute gibt, die Angst haben vor diesem Buch. Es gibt Leute, die Angst haben vor der Bibel, weil es eben wirklich seine Botschaft Kraft hat und kann Leben erwecken und Leben verändern. Wir werden weitergehen. Das war so der erste Punkt. Wirklich so, Gottes Wort hat Wirkung in meinem Leben. Es macht etwas in meinem Leben. Und der zweite Punkt ist so der zweite Teil vom Vers. Wo eigentlich, ihr merkt, dass der erste Teil ist eigentlich ein Satz war. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Und der zweite Teil ist jetzt eigentlich der ganze Rest vom Vers. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Gottes Wort dringt in mein Innerste ein und ist in dem Sinne auch noch stahlhart, könnte man sagen. Gottes Wort ist schärfer als eine Klinge von einem zweiseitigen Schwert. Und vielleicht klingt es für uns eher ein bisschen negativ. Es könnte so ein bisschen klingen wie etwas, das verletzt, was doch wehtut. Aber es ist sehr positiv gemeint. Zu dieser Zeit war so ein Schwert, das zweiseitig ist, geschliffen war, richtig gute Kampfwaffe gewesen. Weil man konnte nicht nur können, immer von oben ab, sage ich mal, schlagen, wo man Vorklingen hatte, weil man unten hatte, hat man von unten auf auch können, am Gegner Schläge zufügen. Also es war eine sehr geniale Waffe gewesen, die einem ermöglicht hat, wirklich einen Vorteil rauszuholen gegenüber dem anderen. Es war ein Qualitätsmerkmal gewesen für das Schwert. Und spannend ist an dieser Aussage, in Offenbarung 2, Vers 12, lesen wir dann, dass Jesus, als er kommt und zu diesen sieben Gemeinden redet, dass er auch sagt, er ist der, der das Schwert in den Händen hat. Also dass Jesus das Gottes Wort auch braucht, dass Jesus eben auch der ist, der das verfügt. Wir kommen dann noch mehr im dritten Punkt auf Jesus ein, was der Jesus mit Gott seinem Wort auch zu tun hat. Der zweite Punkt ist, dass Gott sein Wort in unser Innerste eindringt, bis in unsere Seele und unseren Geist, trifft uns wirklich das Tiefste, Mark und Bein. Ja, die Seele als der Sitz von unserem Leben, dort, wo wirklich unser Leben drin ist, kann man sagen. Und der Geist ist der Teil des Menschen, wo das Denken passiert, wo man begreift, nachdenkt, fühlt und verlangt. Ein sehr wichtiger Teil. Und spannend ist, je nach Übersetzung, die ihr vielleicht habt, die du jetzt gerade mitlesest, steht da, dass das Schwert nicht nur reindringt, sondern es schneidet. Es schneidet auch Seele und Geist. Also es tut es wie auch, das könnte man vielleicht auch verstehen, im Sinne von durchtrennen, aber vielmehr auch merken, hey, es dringt wirklich das Tiefste rein und es hat einen Einfluss. Es hat einen Einfluss auf dein Leben und dein Denken. Ich glaube, Gott, sein Wort, wenn wir uns darauf einladen, möchte es einen Einfluss haben auf unser Leben. Dann möchte es eben nicht einfach nur Buchstaben sein, die irgendwo stehen, sondern dann möchte es Einfluss haben, dass man es in meinem Leben merkt. Aber nicht nur im Leben, sondern auch im Denken, im Fühlen, in dem, was ich mache, dass man es dort merkt. Dass Gott sein Wort wirklich eben das tiefste Eindrungen ist von mir und nicht irgendwo nur an der Oberfläche gekratzt hat. Und Gott sein Wort ist ein unbestechlicher Richter über Gedanken und die geheimsten Wünsche von unserem Herz. Ein Richter, das ist jemand, der Recht spricht, der urteilsfähig ist, der die Vollmacht hat, zu sagen, das ist richtig und das ist falsch. Es zeigt uns, ein Richter zeigt uns, was gut ist und was nicht. Und hier kommt vielleicht auch eine Frage, die wir uns stellen müssen. Zumindest ich ertappe mich etwa die, dass ich Gott frage, hey Gott, was meinst du zu dem oder jenem? Aber dass ich eigentlich schon ein bisschen weiss, was eigentlich Gott denkt. Aber ich möchte mein Handeln gleich noch ein bisschen absichern, obwohl ich genau weiss, dass es eigentlich nicht richtig ist, weil mein Gewissen dagegen spricht. Und so zeigt es vielleicht auch unser Gewissen, was richtig ist und was nicht. Und spannend ist auch, Gedanken, die hier geschrieben sind, oder eben die Wünsche, wo man wirklich sieht, Sachen, die vielleicht noch nicht einmal ausgesprochen sind, dass die nicht unwichtig sind, dass denen sogar, könnte man sagen, fast eine Existenz zukommt. Das sagt uns zum Beispiel auch Jesus, wo er sagt, hey, wenn du schon eine Frau mit begehrlichem Blick anschaust, dann hast du die Ehe gebrochen. Es ist noch gar nichts passiert, aber der Gedanke ist schon so weit gegangen. Und so zeigt es uns, dass eben unsere Gedanken und Wünsche auch wollen, durchdrungen sind von Gottes Wort. Gottes Wort, dass Gott es auch möchte durchdringen und dass das auch eines Tages ans Licht kommt. Und das Herz, unser Herz, alles, was dort innen passiert. Und das Herz ist so ein bisschen ein Oberbegriff, kann man sagen, in der Bibel, wo alles zugeschrieben wird, wo das physische Herz des Menschen auch beeinflussen kann. Also wenn wir Stress haben, kann es sein, dass wir das auch merken. Wenn wir vielleicht gesundheitlich etwas haben, kann es sein, dass wir das dann wirklich auch merken. Und wegen dem sollen wir eben Gott sein Wort vielleicht auch uns arbeiten lassen. Und es dringt unser Innerste, vielleicht tut es zum Teil auch ein bisschen weh. Und bei Kraft ist es so, es hat Kraft und dringt uns rein und kann wehtun. Aber ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, wenn ihr das letzte Mal vielleicht eine Wunde gehabt habt irgendwo. Ich habe das gar nicht gern, wenn ich irgendwo eine offene Wunde habe. Und dann ist es doch so, dass, oder zumindest das Kind ist noch viel mehr vorgekommen, weil ich viel mehr draußen war. Dann ist man heimgekommen, hat das Mami gezeigt und die Mami hat was gemacht? Sie hat mir noch mehr Schmerzen zugefügt. Weil sie hat ein Desinfektionsspray geholt und reingespritzt. Und das hat noch viel mehr wehgetan als die Wunde überhaupt. Sie hat mir Schmerzen zugefügt. Und das Schlimmste daran ist eigentlich noch, sie hat es auch gut gemeint mit mir. Und vielleicht merken wir auch, wenn Gottes Wort an uns herentrifft, dann kann es im ersten Moment sein, wie, hey, es tut weh. Es zeigt mir etwas auf, was nicht gut ist. Aber vielleicht sieht eben Gott schon viel mehr, was näher kommt. Dass es etwas Heilsames ist, wenn ich gewisse Angewohnheiten aufgebe, wenn ich irgendetwas vielleicht anfange neu. Es kann ja auch sein, zum Teil, dass es einfach dran ist, etwas Neues zu machen. Aber vielleicht am Anfang tut es so weh. Der dritte Punkt ist eben Jesus. Und zwar Jesus ist ja auch Gott, aber Jesus ist auch das lebendige Wort Gottes. Und das finde ich mega spannend, aber es ist zum Teil auch ein bisschen schwierig zu verstehen, auch für mich. Nämlich Jesus ist Gott und gleich ist er auch das Wort. Und so lesen wir Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Und in Vers 14 her, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Jesus ist Gottes Wort. Wahrhaftig. Es ist nicht verstaubt. Und Jesus lebt ja. Jesus war eine Person und er lebt immer noch. Es ist nicht etwas, das er irgendwie sich nur auf ein Buch beschränken lässt. Wenn wir vielleicht an Gottes Wort denken, ja klar, die Bibel ist Gottes Wort. Aber Jesus ist eben auch dort. Und ich glaube, eine Gefahr bei vielleicht auch Leuten so wie wir sind, die wirklich sagen, wir wollen das Buch hier hochhalten, ist, dass wir hinter den Buchstaben Jesus nicht mehr sehen. Dass wir zum Teil so fest diskutieren und wollen wissen, wie es wirklich gemeint wird, was nicht schlecht ist. Aber dass wir zum Teil Jesus nicht mehr sehen. Weil ich glaube, Jesus, das war auch ein bisschen sein Vorwurf an die Pharisäer und so, hat er gesagt, hey, ihr forscht überall nachher, seid dran, aber die Leute um euch herum, wo es ihnen nicht gut geht, seht ihr nicht. Weil vielleicht ist das auch an uns. Das heisst nicht, dass wir aufhören sollen, drinnen zu forschen und zu lesen. Aber vielleicht, dass wir einfach merken, dass es auch mal gut tut, wenn wir es lesen und mal runterlegen. Und dann ein bisschen schauen, ja, was ist da um uns herum. Und es ist eigentlich noch erstaunlich, es hat mal in Deutschland so einen Test gegeben für Theologiestudenten. Theologiestudenten, die haben das nicht gewusst, die haben eine Prüfung gehabt über die Geschichte von einem barmherzigen Samariter. Die haben sich darauf vorbereitet gehabt, ja, über was hat er da gemacht, was kommt dort vor. Und unterwegs zur Prüfung hat man geschaut, also es hat zwei Gruppen gegeben, die eine Gruppe, die hat nicht viel Zeit gehabt. Er war knapp dran und unterwegs hat man ihnen eine Hilfestellung organisiert, dargestellt, dass sie wie hätten sollen helfen. Wie gesagt, die Theologiestudenten, eben so die Pharisäer, könnte man vielleicht ein bisschen böse sagen, die Schriftgelehrten, waren die, die sich damit befasst haben, mit dem, was Jesus gesagt hat, unterwegs sind sie nebendurch gelaufen. Aber weil die so knapp dran waren, sind sie einfach nebendran vorbeigelaufen. Weil wie mit der Thematik beschäftigen, dass irgendwie eine gute Leistung ablegen wichtiger war. Die aber, die genug Zeit hatten, dann war es etwas ein einfacher, zu bleiben stehen und herzuschauen. Aber auch dort sind nicht alle bleiben stehen. Aber immerhin von dieser Gruppe ist ein Teil bleiben stehen. Und mir hat das so etwas gezeigt, hey, es ist gut, es ist wichtig, dass wir in der Bibel lesen, dass wir dran sind, dass wir beten. Aber wenn es nicht eine Auswirkung hat auf unser Leben, dann sind wir nicht besser als die Pharisäer und Schriftgelehrte. Und dann haben wir einfach, dann laufen wir so durch die Welt. So durch die Welt. Und ich glaube vielmehr, dass doch das eben in uns eindringen und dann raussprudeln aus uns. Vielleicht ist jetzt das, was ich jetzt versuche, ein bisschen gewagt, weil hier im Hebräer 4, Vers 12 ist ja schon von Gottes Wort dreht und das meint auch wirklich Gott sein gerettene Wort. Und gleich habe ich das Gefühl, dass wir in diesen Beschreibungen auch Beschreibungen sehen, wieso der Jesus eben auch viel zukommt. In dem Sinne von dem lebendigen Wort Gottes. Ich möchte fünf Begriffe, die uns da immer ein bisschen begegnen, in dem Hebräer 4, Vers 12, möchte ich ein bisschen auf Jesus hermünzen. Der erste Begriff ist Leben. Jesus will uns zum Leben führen. Ein Leben ohne Schuld, ohne Scham, ohne Sünde. Weil er hat ein und für alle Mal gezahlt. Für dich und für mich. Er will uns zum wahren Leben führen. Und er hat doch Kraft. Jesus hat jeden Fluch gebrochen. Jesus ist im Kreuz gestorben und der Tod, der Find, hat keine Macht mehr. Kein Anrecht mehr auf irgendeinen Lebensbereich. Und vielleicht ist hier auch dran, ganz bewusst, ein Bereich, wo wir, wo du Mühe hast, Gott zu bekennen und ihn wirklich reinzulassen. Und hier finde ich es auch wichtig, es gibt Leute, die sich zum Teil beschäftigen damit, wo vielleicht der Teufel dahinter sein könnte oder wo etwas könnte kommen, wo Dämonen um sind. So. Das kann wie gut sein, die Existenz will ich nicht kleinreden, aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wenn wir so Sachen erleben, wenn wir vielleicht schwierige Zeiten haben, auch, dass wir nicht uns nicht nur mit dem beschäftigen, sondern den Namen von Jesus gross machen. Dem. Weil sein Name hat Kraft. Wir wollen ihn gross machen, weil sein Name hat gesiegt über das, was nicht gut ist. Aber das heisst nicht, dass das andere nicht existiert. Aber wir wissen, dass wir uns an Jesus festhalten können, weil sein Name Kraft hat, Sachen zu brechen. Ja, und Jesus, können wir vielleicht auch sagen, mit schärfer als beidseitig geschliffenem Schwert, Jesus ist die beste Waffe, die es gibt. Jesus ist wirklich die beste Waffe, die es gibt. Weil er wirklich der ist, der alles machen kann. Und wenn er uns vielleicht auch nicht etwas fortnimmt, das kann ja auch sein, ist Jesus der, der uns auch hilft, das zu tragen. Weil Jesus wirklich ein Freund will sein für das Leben. Der eben wirklich auch will uns durchdringen will. Das ist dann der dritte Punkt. Jesus will unser ganzes Leben, das hier mit Seele darstellt, unser ganzes Denken oder Geist ist. Er will es durchdringen. Er will nicht einfach in ein Rucksäckchen sein, das wir anlegen oder wie wir eben gehört haben, mit Lobpreis und Anerkennung, die wir vielleicht nur am Sonntag machen. Nein, Jesus will uns innen sein. Das jeden Tag. Und nicht einfach, wenn ich mir Zeit nehme zum Gebet, sondern dass unser Leben übersprudelt von dem. Und das ist herausfordernd. Aber ich glaube, das kann passieren, wenn wir uns ganz auftun, dass er das machen darf. Und Jesus ist, so wie das Wort Gottes auch, ein unbestechlicher Richter. Ganz oder gar nicht. Jesus tritt für uns ein, das ist richtig. Jesus, wenn wir uns für ihn entschieden haben, wird mal für uns eintreten und sagen, hey, du gehörst zu mir, du kannst bei mir die Ewigkeit verbringen. Aber Jesus ist auch der, so lesen wir 2. Timotheus 4, Vers 1, der nicht nur für uns eintritt, sondern er ist auch der, der richtet. Und das ist vielleicht ein bisschen schwierig, auch für mich immer wieder, wie die Nähe auf der einen Seite und gleich auch die Distanz zu Jesus, wie, das kann ich nicht richtig kopfen, das kann ich nicht richtig einordnen. Weil es irgendwie so ein bisschen schwierig ist. Und gleich zu sagen, mal, Jesus ist mein Freund. Aber gleichzeitig ist auch er, der will, dass ich auf das Ganze gehe. Ja, und dann haben wir zum Teil auch Bibelstellen, wo eben wie sagen, es reicht, ich will euch nicht Angst machen, aber nicht dort in Matthäus 24 und 25 steht, es reicht nicht, wenn wir nochmal sagen, Herr, aber wir haben doch Herr gesagt zu dir, wir haben in deinem Namen Dämonen austrieben. Und dann sagt Jesus als Antwort, hey, ich kenne euch nicht, ich kenne die, die den Willen tun von meinem Vater im Himmel. Dass wir wirklich durch und durch Jesus nachfolgen. Dass er uns in eine Freiheit führt. Und ich glaube, es fängt an, wenn wir im Wort Gottes, also in der Bibel, anfangen zu lesen, aber es hört nicht hier auf. Sonst sind wir dort, wo Theologie im deutschsprachigen Raum, also ich meine die Theologie im universitären Bereich, seit den letzten 250 Jahren ist, oder die letzten zumindest 200 Jahre, dass man sich mit der Bibel befassen kann, Tag ein, Tag aus. Aber auf das Leben hat es keine Auswirkung. Nur mit dem Wort Gottes befassen, heisst noch nicht, dass es so einen Einfluss hat auf mein Leben. Ich glaube, es fängt an mit einem ehrlichen, vielleicht auch Gebet und zu sagen, hey, Gott, ich begreife vieles nicht dahin. Und hilf mir, es zu verstehen. Aber hilf mir auch, dass es eben nicht nur beim Verstehen bleibt, sondern dass es reindringen darf, die Botschaft, die du hast, in mehr rein. Ja, und eben das Jahresthema ist immer ein bisschen aufgeteilt mit Freude, Entdecken, Erleben, teilen. Ich komme jetzt ganz kurz noch auf das zurück, oder auf das ein, besser gesagt. Ich glaube, das Entdecken fängt damit an, dass Gott sein Wort lebendig ist und nicht nur lebendig ist, weil es einfach mal passiert ist, eine Geschichte, sondern weil es in mein Leben reinwirken will. Auf das Mal darf passieren, dass Sachen passieren. Und vielleicht, wenn du Mühe hast, sagst du, aber Gott tut in meinem Leben so wenig. Dann geh mal ins Internet, Live-Channel oder andere Orte, oder dort hat so ein Buch von Missionaren und lese mal Geschichten von Leuten, was sie mit Gott erlebt haben. Oder ich bin überzeugt eigentlich, dass wir hier innen auch viele so Geschichten haben, wo wir Sachen erlebt mit Gott. Das sind nicht grossartige Sachen meistens, aber es können kleine Sachen sein, wie zum Beispiel, ich kann mich noch gut erinnern, als ich meine Lehrabschlussprüfung hatte, die mündliche. Das war vor 9 Jahren, im Sommer, ich war unterwegs, ich war mega nervös. Ich habe Gott gesagt, hey, hilf mir, dass ich nicht so nervös bin. Ich musste ins Rathaus, weil ich im Kanton Bern die Lehre gemacht habe, am Bahnhof eingestiegen, in den Bus. Auf das Mal sehe ich dort eine, die im Online-Jugendarbeit der EFG Thun war. Die kam und wir haben zusammen geredet. Wir haben zusammen geredet, 5 Minuten lang in diesem Bus, oder vielleicht ein bisschen länger, aber ich bin im Rathaus ausgestiegen. Was hat mir gut getan. Ich habe erlebt, wie Gott mich nicht allein hat gelassen. Ich glaube nämlich auch, dass Gott uns brauchen will, dass es dann eben auch wieder lebendig wird. Dass wir entdecken, dass Gott wirklich auf uns eingeht. Und dann erleben wir sie dann eben auch, dass es nicht nur auf uns eingeht, sondern noch Auswirkungen hat. Dass wir merken, wenn wir vielleicht auf das Leben zurückschauen, dass Sachen verändert sie wurden. Oder wenn wir eben mit anderen reden, dass wir merken, wie gewisse Sachen wie Tag und Nacht sind. Und ich glaube aber eben auch, dass es so ein wichtiger Teil ist, dass wir es teilen. Dass wir unsere Freude, die wir vielleicht haben, teilen, weil wir es erlebt haben. Und ich glaube auch, wenn wir die Bibel als verstaubtes Buch oder als Buchstaben wahrnehmen, dann fällt es uns schwer, eine Freude weiterzugeben. Und ich glaube, wir müssen aber auch schauen, es geht nicht nur um die Bibel. Es geht wirklich darum, von dem, was es erzählt. Es geht darum, das, was es bewirken kann, wenn Leute es annehmen mit ihrem Herzen. Und vielleicht, dass wir anfangen, das zu teilen. Und das kann ganz vielseitig sein. Gestern haben wir noch ein Familienfest gehabt, Zwichtracht, die ganze Brückersippe. Ich bin mit der Freundin hergefahren und dann haben wir gefunden, wir gehen doch unterwegs noch schnell auf einen Bauberg, auf einen Kutzen rauf. Da hat man gute Aussicht. Und sind wir raufgefahren und dort hat es einen Gedenkstein oder so einen Bibelspruch drunter. Und drunter hat es so ein Böckchen, so ein Töpperwehrböckchen, wo drauf ist, brauchst du Ermutigung, tu auf und nimm eins. Dann haben wir nicht gewusst, was ist genau. Dann haben wir aufgetan und dort waren ganz viele selber gemachte Kärtchen mit Bibelsprüchen drin. Wo man einfach nehmen konnte. Wo jemand die Freude an Gott, sein Wort, die Ermutigung gefunden hat, hey, ich will das weitergeben. Ich weiß nicht, was bei dir könnte sein, wo du weitergeben kannst. Vielleicht kann es Ermutigung sein, wirklich eben in Form von einem Bibelvers. Aber vielleicht kann es eben auch sein, dass wir es wie nicht nur mehr lesen und irgendwo kapieren, sondern dass wir es vielleicht eben auch ausleben. Weil eben Gott sein Wort, glaube ich, wirklich auch eben lebendig ist. Und dann hat es eine Auswirkung. Ich möchte zum Schluss noch die weiteren Verse 14 bis 16 in diesem Kapitel lesen. Aber im Kontext geht es darum, dass Israel nicht zur Ruhe ist gekommen. Ich glaube, Jesus will auch, dass wir zur Ruhe kommen. Und die Gefahr ist ja immer, dass wir das Gefühl haben, jetzt müssen wir. Aber eigentlich in diesem Kapitel geht es ja wirklich auch darum, dass wir zur Ruhe kommen. Bei Jesus, bei Gott. Und so lesen wir dann in den Versen 14 bis 16, vielleicht auch, kann man sagen, als Abschluss, aber auch an dem, wo wir festhalten, vielleicht auch ein bisschen unseren Auftrag. Lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten. Denn in ihm haben wir einen großen Hohenpriester, der vor Gott für uns eintritt. Er, der Sohn Gottes, ist durch den Himmel bis zu Gottes Thron gegangen. Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein, daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Das ist nochmal das, was mir am meisten rausgestochen ist. Doch er, also Jesus, gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Aber jetzt kommt eben der Unterschied. Doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Und weil er es nicht hat, tritt er für uns ein. Daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Du noch beten zum Abschluss. Vater, merci vielmals für dein Wort, das du uns gegeben hast. Merci vielmals hat dein Wort Kraft und ja, rief so Leben hervor, Herr. Ja, Herr, merci, dass du aber uns eben ein lebendiges Wort geschenkt hast, das das Tiefste in uns reindringen will, das uns verändern will. Unser Leben und so, wie wir denken. Es mächtig darf sein in unserem Leben, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir dürfen, ja, das irgendwo einordnen, das Herz nehmen, dass es wirklich auch das Tiefste in uns hineingehen kann, Herr. Und dass du uns hilfst, dass es nicht nur Buchstaben bleiben, die irgendwo da sind, sondern dass wir erleben dürfen, dass es lebendig ist, Herr. Und hilf uns auch dort, wo, ja, dort, wo es dran ist, vielleicht wieder mehr in der Bibel zu lesen, für wirklich wieder mehr uns darauf einzulassen, dass wir die Motivation bekommen, Herr. Hilf aber auch dort, wo es vielleicht auch dran ist, die Bibel ein bisschen abzulegen, für den Menschen wieder zu sehen, Herr. Und hilf uns einfach auch, dass wir in all dem innen Jesus einfach immer im Blick behalten. Dass wir Jesus dürfen sehen und dass er uns vorangehen darf. Sein Leben uns darf ein Vorbild sein, Herr. So möchte ich dir bitten für die kommende Woche, dass du mit uns mitkommst, mit offenen Augen durch das Leben dürfen zu gehen, auf Leute zuzugehen und eben vielleicht auch mal zur Ruhe zu kommen bei dir und zu merken, dass du wirklich uns hilfst. Amen.